Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute dreht es sich im Predigttext um mein absolutes Lieblingsthema, das Essen. Ich hätte jetzt auch sagen können, Vergebung, Kreuz, die schönen Dinge. Nein, es geht mal um was wirklich Wichtige, das Essen. Ich lese aus Johannes 6 die Verse 47 bis 51. Jesus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus, das Brot des Lebens. Als ich zuerst darüber nachdachte, kamen mir natürlich die christlichen Bilder in den Kopf. Und dann ploppten aber auch die anderen Sachen zum Thema Essen auf. Ich hab dich zum Fressen gern, kam da als ein Satz mir in den Kopf. Ein schöner Satz. Man darf ihn nur nicht so wörtlich nehmen. Wenn man sich vorstellt, der käme aus dem Mund von Hannibal Lecter aus dem Film Das Schweigen der Lämmer, würde man wahrscheinlich Panik bekommen. Das ist nicht schön. Also wörtlich darf man so einen Satz natürlich nicht nehmen. Aber normalerweise hören wir ihn ja auch gar nicht als Drohung, sondern als den wunderbaren Ausdruck der Zuneigung eines Menschen zum anderen. Wer einen anderen oder eine andere zum Fressen gern hat, der liebt sie, liebt ihn wirklich. So sehr, dass man ihn oder sie sich am liebsten einverleiben würde. Oder so sehr, wie man eben ein gutes Essen zu schätzen weiß. Ebenso wie ich jemanden zum Fressen gern haben kann, kann ich mich auch an einem anderen Menschen berauschen, betrunken werden vor Liebe. Und ich habe oder bin in der Predigtvorbereitung auf ein Lied gestoßen, das kannte ich vorher nicht, aber es hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, das nehme ich mal einfach mit. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Joni Mitchell kennt. Kanadische Sängerin, 60er, 70er Jahre, ziemlich berühmt. Inzwischen immer noch auf Tour, war sogar in Deutschland schon mal. Und bei ihr habe ich das Lied gefunden, A Case of You. Und den Text sehen wir hier, wir sehen auch sie hier oben. Betrunken werden vor Liebe. You're in my blood like holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you. Du bist in meinem Blut wie heiliger Wein. Du schmeckst bitter und süß. Ich könnte eine ganze Kiste voll von dir trinken. Einige kennen sich sicherlich mit gutem Wein aus. Bei einigen weiß ich das sehr genau, dass sie sich mit gutem Wein von der Mosel auskennen. Eine ganze Kiste davon trinken, da ist man schon ziemlich berauscht. Und wenn das aus Liebe passiert, wunderbar. Und sie singt das, obwohl oder kurz bevor oder weil ihr eigentlich die große Liebe gerade abhanden gekommen ist. Und auch das ist uns, glaube ich, nicht fremd. Wenn die Liebe abhanden kommt, verschwindet die Ekstase, verschwindet der Rausch, den der andere Mensch in mir verursacht. Dann könnte man eine Kiste vom Wein des anderen trinken und würde dennoch nichts davon merken, sondern nur noch mehr Kopfschmerzen kriegen. Auch das sagt Joni Mitchell in ihrem Lied dann an späterer Stelle. Nun von Joni Mitchell wieder der Blick zurück auf Jesus. Wir lassen den Text trotzdem mal stehen, weil wir kommen immer mal wieder auch vergleichend zurück. Jesus sagt, wer von diesem Brot essen wird, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Und auch hier sind das eigentlich ziemlich harte Worte, wenn ich mal bei der wörtlichen Wahrnehmung bleibe. Um im Thema zu bleiben, ziemlich hartes Schwarzbrot, auf dem wir da rumkauen müssen. Ich weiß, Fulbert Stefensky, ein toller Theologe, sagt, wir brauchen diese Schwarzbrot-Texte für unseren Glauben als Basis, damit wir wirklich was im Magen haben als Grundlage. Aber manchmal sind die echt schwer zu kauen. Also wenn man das wörtlich nimmt, was Jesus hier sieht, fordert es quasi schon das Missverständnis des Kannibalismus fast heraus. Einige Zuhörer haben direkt im Anschluss gesagt, dies ist ein hartes Wort, wer kann sich das anhören? Ey, das ist eine Zumutung, das kann ich einfach nicht hören, das ertrage ich nicht, was du da gerade sagst. Und im Anschluss an dieses Wort wird uns Christen ja immer wieder vorgeworfen, wir würden irgendwie in irgendeiner Form Kannibalismus betreiben, indem wir beim Abendmahl Stücke vom Körper unseres Gottes essen würden. Ich bin in der Schule häufig mit diesem Thema konfrontiert, wenn ich muslimische Schüler in meinen Klassen habe und wir über das Abendmahl reden. Es ist ganz schwer zu vermitteln, was passiert da eigentlich? Nach katholischer Lehre verwandelt sich die Hostie. Sie wird wirklich Leib Christi. Okay, sehe ich nicht. Schwierig. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Die lutherische Konsubstantiationslehre, ein schönes Wort, wenn man mal angeben möchte, Konsubstantiationslehre, setzt sich in der Reformation durch und nun heißt es, dass nicht die Hostie sich verwandelt, also nicht das Brot zu einem Stück Fleisch wird, Jesus aber trotzdem in der Hostie wirklich gegenwärtig ist. Man spricht von Realpräsenz. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Immer noch schwierig. Luther hat es so gesagt, auch da weiß ich nicht, ob das besser ist, aber ich sage es einfach mal, in, mit und unter Brot und Wein ist Jesus bei uns, allerdings nur im Augenblick des Abendmahls. Vorher ist es Brot und Wein, hinterher auch wieder, dazwischen ist Jesus in, mit und unter da. Ich kann mir gut vorstellen, warum die reformierten Kirchen eher sagen, Brot und Wein sind Zeichen für Christus. Da kann ich mit leben. Das Symbol entsteht da, man kann es nehmen, man kann es essen, wie Jesus auch, man erinnert sich, alles gut. Aber irgendwo in diesem Spannungsfeld dazwischen bewegen wir uns jetzt, wenn wir an Abendmahl denken, wenn wir von Jesus als dem Brot des Lebens hören. Es liegt irgendwo in der Mitte, von allem ein bisschen, irgendwo dazwischen liegt dann doch die Wahrheit. Ja, was steckt jetzt dahinter, wenn man sich diese Theorien anhört, wenn man sagt, Jesus ist beim Abendmahl wirklich da, gleichzeitig aber auch sagt, nein, das ist kein Kannibalismus, nein, es ist nicht Fleisch, wir essen ihn nicht auf, sondern wenn wir essen, ist er dabei. Was geht da jetzt vor? Wie soll ich mir das eigentlich vorstellen? Und ich finde, dabei kann uns das Lied noch einmal helfen, denn es klingt ja schon das Abendmahl hier ein bisschen auch drin an. Im Text haben wir das Brot, hier im Text haben wir den Wein. You're in my blood like holy wine, you taste so bitter and sweet. Hier geht es darum, nicht den anderen in sich aufzunehmen, aber den anderen zu schmecken. Etwas von dem anderen mitzunehmen. Und ich denke, das kann man sich doch dann ganz gut vorstellen. Beim Küssen schmeckt man einander. Auch wenn es nicht der Geschmack ist, auf den man sich in dem Moment konzentrieren sollte. Wir kennen es auch aus anderen Bildern. Menschen, die sich lieben, können sich auch gut riechen. Also, um sich ineinander verlieben zu können, muss es mehr sein als die Ebene des direkten Kontaktes, sondern es spielen andere Dinge noch eine Rolle, die man gar nicht so definieren kann. dass sich riechen können, dass sich schmecken können. Wenn das nicht ist, macht, glaube ich, auch Küssen keine rechte Freude. Ich will jetzt nicht sagen, probieren Sie es aus. Das stiftet nur Verwirrung draußen auf der Straße, wenn man anfängt, fremde Leute zu küssen. Ich glaube, das können wir uns auch so ganz gut vorstellen. Also, wenn man einen anderen Menschen wirklich liebt, wenn man so richtig tief und innig verliebt ist, dann hat man diesen Menschen in sich, im Blut, im Körper. Der Kopf ist schwindelig, der Bauch spielt verrückt, durch alle Adern brummt es, kribbelt es. Also wir können jemanden, den anderen spüren, in uns. Aber er ist ja nicht in uns drin. Ich könnte mich an dir berauschen wie an einer Kiste voll Wein. Und dann ist mir noch ein anderes Bild durch den Kopf gegangen. Sie merken, beim Thema Essen sprudelt es bei mir wirklich an Kreativität und ich hoffe, Sie können meinen Essensgedanken folgen und sind nicht schon in Gedanken beim Mittagessen gleich, was auch total schön ist bestimmt. Mir fiel dann noch der Satz ein, Liebe geht durch den Magen. Auch so eine Weisheit, die man kennt, aber auch da steckt so viel drin. Wie auch immer man diesen Satz jetzt verstehen möchte, eins ist doch klar, wenn es um Liebe geht, spielt das gemeinsame Essen eine große Rolle. Das erste Date hängt immer mit dem Essen zusammen und sei es der geteilte Popcornbecher im Kino. Man trifft sich im Café, im Restaurant, man kocht gemeinsam, man kommt sich dabei langsam über das Essen näher, man füttert sich vielleicht, alles was so Verliebte noch tun. Aber nicht nur bei Verliebten ist das so. Auch in den Familien spielt doch das Essen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die gemeinsame Mahlzeit. Ich schaffe das nicht so oft zu Hause, weil ich halt relativ lange Schule habe. Mittagessen ist schwer mit der Familie einzunehmen. Aber abends das gemeinsame Essen, trotz allem Stress der Kinder. Wer Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Ist es doch ein wunderbares Ereignis. Man sitzt gemeinsam am Tisch und isst. Und auch bei anderen Ereignissen, das gehört doch dazu. Das besondere Essen zu Geburtstagen, das Festessen zu Weihnachten. Bei der Konfirmation überlegt man sich lange im Voraus, wo soll es denn was zu essen geben? Was machen wir denn da überhaupt? Und wann lade ich die Nachbarn zum Kuchen ein? Ganz wichtige Momente. Und später, wenn die Kinder mal ausgezogen sind, gibt es auch immer das Lieblingsessen der Kinder, wenn sie mal zu Besuch kommen. Also bei uns ist es zumindest so. Und wenn man bei Oma ist, auch immer noch ein Stück Kuchen hinten dran. Und ich habe da auch noch was für dich eingepackt. Also, Liebe geht durch den Magen. Wer das immer noch nicht glauben kann, den lade ich ein, es jetzt zu testen. Denn ich habe Brot mitgebracht und reiche das jetzt einfach rum und wir können es ausprobieren, wie das ist, zu essen und Essen zu teilen, miteinander am Tisch zu sitzen. Nehmt euch einfach, reicht es weiter. Ist genug für alle da. Wenn wir noch mehr brauchen, haben wir auch noch mehr. Ist immer gut, wenn... Ich habe eben noch gesagt, wenn ich Brot verteile, dann will ich auch alle ruhen, keiner redet mir die Predigt rein. Aber sofort geht hier vorne das Gerät los. Das ist unglaublich. Und wenn am Ende alles leer ist, freue ich mich total. Das ist wie bei Oma auch, da muss auch alles aufgegessen sein, sonst ist Oma nicht fröhlich. Dann war es kein guter Tag für sie. Also wir merken eines ganz klar, in den gemeinsamen Mahlzeiten kommt ganz viel Zuneigung zum Spiel. Da ist etwas mit dabei, was man gar nicht in Worten ausdrücken kann. Es gibt dazu so viele Beispiele, da ist die Marmelade, die man mitnimmt, wenn man auszieht, weil die den Geschmack hat wie bei Muttern. Es ist wahrscheinlich dieselbe Marmelade, die ich auch in meinem neuen Ort bei Aldi kaufen kann, aber sie schmeckt doch irgendwie anders. Man nimmt die Rezepte mit von zu Hause und probiert das nachzukochen, um so eine Erinnerung zu haben, wie es früher war. Man wiederholt die feste Bräuche, Gewohnheiten und merkt sich, den Geschmack von zu Hause. Ich glaube, egal wo man ist, ich habe die Erfahrung in den USA gemacht, wahrscheinlich, gerade wenn die Geschmäcker ringsum so anders sind, dann hat man doch das eigene noch irgendwie auf der Zunge. Und all das, was an Liebe durch den Magen geht, ist doch genau das, was wir im Abendmahl auch haben. Ist genau das, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, hier ist meine Liebe für euch spürbar. Ganz egal, ob ich jetzt in dem Brot drin bin, ob das Brot verwandelt ist, ob das Brot Symbol ist oder was auch immer. In dem Brot könnt ihr meine Liebe spüren. Ihr dürft auch gerne noch weiter zugreifen. Sonst stelle ich es nachher beim Kaffeetrinken noch hin, dann das muss weg. Sonst packe ich euch das ein. Also im gemeinsamen Essen steckt diese Liebe drin und genau das ist das, was beim Abendmahl auch passiert. Jesus, das Brot des Lebens, das ist ein großes Versprechen. Und das dürfen wir beim Abendmahl leibhaftig spüren. Es geht noch nicht mal darum, tatsächlich etwas zu kauen. Ich meine, hier hat man es ja gut, hier gibt es ja tatsächlich Brot, was man kauen kann. Wenn ich andere Gemeinden sehe mit den Hostien, die am Gaumen festkleben, da kann man nicht viel kauen. Also es geht auch nicht darum, etwas zu kauen. Es geht um die gestiftete Gemeinschaft, um die Liebe, die dort hintersteckt, hinter diesem Gemeinschaftsmahl. Als Jesus die 5000 Menschen satt gemacht hat, da gab es 5 Brote, 2 Fische. So kennen wir die Geschichte. Es ist auch egal, wie man diese Geschichte deuten möchte, ob da Zauberei im Spiel war, ob die Menschen vielleicht doch Sachen versteckt mitgebracht haben und ausgeteilt haben. Ich glaube, es waren nicht die Esssachen, wie viel auch immer da war, was die Menschen in dem Moment satt gemacht hat, sondern das Teilen, die Gemeinschaft, die Liebe und vor allem die Gegenwart Jesu, die dieses Teilen möglich gemacht hat, die diese Bereitschaft in den Menschen geweckt hat. Das ist das kleine Wunder, was dort passiert ist. Alle wurden satt, weil jeder dem anderen abgegeben hat. Am Ende hatte jeder so viel, wie er brauchte. Und genau das ist das Geheimnis, wenn wir das Brot des Lebens essen. Man gewinnt Gefallen daran. Man nimmt den Geschmack in sich auf. Man verliebt sich in den Geschmack. Man hat das gute Gefühl, Jesus ist wirklich bei mir. Ich kann es leibhaftig spüren. Es strömt einem durch die Adern wie der heilige Wein, wie wir es hier im Lied gesehen haben. Vielleicht macht es einen auch ein bisschen beschwipst, beschwingt, leichter, freier. Man denkt auf einmal nicht mehr so ganz darüber nach, was ist denn für mich jetzt intensiv wichtig? Bekomme ich eigentlich noch genug? Habe ich eigentlich alles, was ich brauche? Geht es mir eigentlich gut? Sondern es wird ein bisschen leichter und man kann auch auf den anderen blicken. Weil man weiß, es ist genug da. Ich spüre, es ist genug für alle. Und ich muss mir keine Sorgen um mich selbst machen, denn in der Gemeinschaft passt es am Ende. Und dann fängt man an, die Gemeinschaft, das Miteinander zu genießen. Und dafür braucht es dann noch nicht mal eine ganze Kiste von dem guten Wein. Es reicht ein winziges Stück Brot. Vielleicht so viel, wie übrig bleibt, wenn man 5 Brote auf 5000 Menschen verteilt. Vielleicht so viel wie eine kleine Hostie. Aber wie gesagt, es ist gar nicht die Hostie, es ist gar nicht das Brot selber. Noch ein Blick auf das Lied von Joni Mitchell. Sie singt von Liebeskummer. Ihr ist in dem Moment die Liebe abhandengekommen. Sie hat sie nachher wiedergefunden in ihrem Leben, aber sie weiß genau, wovon sie redet. Und sie könnte dann diese Kiste trinken und sie würde nichts spüren, vielleicht noch nicht mal in den Rausch hineinkommen. Und da ist jetzt der Bruch zwischen Lied und der Predigt. Denn die gute Nachricht für uns ist, die Liebe zu Jesus kann uns nicht abhanden kommen. Wir haben Jesus im Blut, auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht spüren. Auch wenn es manchmal schwierig ist. auch wenn er manchmal so weit weg scheint. Denn wer von diesem Jesusbrot isst, der hat das ewige Leben. Wir haben das Versprechen, dass wir niemals die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit Jesus verlieren können. Ganz gleich, was wir auch denken, fühlen, tun, was uns passiert, dieses Versprechen gilt. Wir haben Jesus im Blut. Dazu reicht ein kleines Stück Brot. Dazu reicht ein kleiner Schluck Wein. Dazu reichten ein paar Tropfen Wasser bei unserer Taufe. Dazu reicht aber auch ein Lächeln, ein Blick, ein Händedruck, ein Brief, ein Gedanke an den anderen, eine Hand, die man reicht, ein Wort, das man spricht. Alle diese Dinge, und ein paar davon haben Sie eben gespürt, als Sie das Brot weitergegeben haben, alle diese Dinge sind Brot des Lebens. In all diesen Dingen ist Jesus mitten unter uns gegenwärtig. In, mit und unter uns. Nicht nur in, mit und unter dem Brot. Er ist da. Wir teilen ihn aus mit vollen Händen, so wie wir beim Abendmahl Brot und Wein austeilen. Und so haben wir gerade eine Form von Abendmahl gefeiert, die Jesus vielleicht sogar näher ist als das in Anführungsstrichen normale Abendmahl, die liturgische Feier des Abendmahls. Wir haben gemeinsam Abendmahl gefeiert, indem wir miteinander geteilt haben, gemeinsam gegessen haben, Gemeinschaft haben und gespürt haben, Jesus ist wahrhaftig mitten unter uns gegenwärtig. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.